ich darf das Ding abnehmen, freue mich darüber. Also auch von meiner Seite freue ich mich, dass ich hier sein darf und mit euch zusammen Gottesdienst feiern darf und einen Bibeltext betrachten darf, den viele von euch schon unter Umständen in der Kinderbetreuung, als ich schon in Kinderbetreuungen war, durchaus auch gehört habe. Es geht um einen frommen Juden. Dieser fromme Jude, der hat es wirklich ernst genommen. Er war ein Gesetzeskundiger, der hat sich ausgekannt. Und er hat das nicht nur im Kopf gehabt, sondern er hat es auch gelebt. Er nahm die Gebote, die Regeln sehr ernst. Beschäftigt ihn doch schon lange diese Frage, und er konnte sich selbst einfach nicht beantworten. Wie ist das mit dem ewigen Leben? Wie ist das mit dem Reich Gottes? Er bemühte sich ja reglich, alle Gebote zu befolgen, aber war das genug? Und jetzt ist da dieser Jesus, dieser junge Rabbi, der durchs Land zieht und unentwegt von Gottes Reich sprach, vom Reich Gottes. Weiß der mehr als die Gelehrten? Und wenn ja, woher? Viel hatte dieser Mann schon über Jesus gehört und deshalb hat er sich auf den Weg gemacht zu Jesus, um diesen Jesus mal selbst zu hören. Vielleicht weiß er eine Antwort auf diese brennende Frage, die ihn beschäftigt. Was muss ich tun, um dass ich das ewige Leben ererbe? Ist das, was ich tue, ausreichend? Oder müsste ich nicht eher fragen, was kann ich tun? Niemand hat je vom Reich Gottes gesprochen wie dieser Jesus. Diese Bilder, mit denen er das Reich Gottes erklärt. Man könnte fast meinen, er wäre schon mal dort gewesen. Dauernd spricht er vom Reich Gottes, vom ewigen Leben. Ist es tatsächlich so, dass wir das ewige Leben als Erbteil bekommen? Wie es bei der Landnahme damals mit dem Volk Israel war, wo jeder seinen Erbteil bekommen hat, als dauerndes Erbe. Aber ein Erbe kann man sich nicht verdienen. Ein Erbe bekommt man, wenn man zur Familie gehört, als ein Kind des Vaters. Es kann doch nicht sein, dass man nichts dafür tun muss oder kann. Ist das nicht ein Widerspruch? Jesus spricht andauernd vom Vater, als ob er ihn persönlich kennen würde. Er schickt seine Jünger aus und die heilen Kranke, vollbringen Wunder. Sündige Menschen nehmen sie an, sprechen mit ihnen und auch diese Jünger erzählen jedem vom Reich Gottes. Also entweder ist dieser Jesus ein Scharlatan, der die Leute irgendwie durch sein intelligentes Reden hinter sich bringt und dem auch das Handwerk gelegt werden muss, oder er weiß wirklich etwas von diesem Reich Gottes, vom Vater. Will dieser Jesus die Gebote abschaffen? Er gibt sich einen Ruck und stellt diese Frage. Er stellt diese Frage Jesus, doch Jesus antwortet mit einer Gegenfrage. Er fragt ihn nach dem Gesetz. Du bist doch ein Gelehrter, was hast du denn gelernt? Und natürlich, das Gesetz, das kannte er. Das hat er von Kind auf gelernt. Und er legt los. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und ganzer Seele mit all deiner Kraft und all deinem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und bevor er dann die Gebote aufzählen kann, unterbricht ihn Jesus. Ist Jesus über diese Frage verärgert? Er hat schließlich Jesus damit herausgefordert. Nein, Jesus nimmt ihn ernst. Aber die Antwort, die Jesus hier bringt, ist tatsächlich etwas seltsam. Tu das und du wirst leben, sagt Jesus zu ihm. Was soll ich tun? Er überlegt sich nochmal, was habe ich denn gerade gesagt? Das kommt alles schon automatisch, ja, wie wenn wir manche Dinge aufsagen im Gottesdienst oder auch so im Gebet. Manchmal wieder sagen wir Dinge, da denken wir gar nicht mehr groß drüber nach. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinem Verstand. Gott lieben, das ist irgendwie schwammig. Dieser Gott ist so weit weg. Natürlich liebt er Gott, oder nicht? Oder ist es nicht mehr Furcht oder Angst, die er vor Gott hat? Dass er diesem Gott eventuell nicht genügt? Er geht regelmäßig zum Gottesdienst, er singt die Lieder, er spricht Gebete und bringt die Opfer da, genauso wie es im Gebot steht. Und wenn er am Opferkasten vorbeigeht, geht er auch nicht einfach so vorbei. Ist das nicht ein Beweis der Liebe Gottes? Er trägt sogar die wichtigsten der Gebote auf kleinen Zetteln an der Stirn. Das muss doch ausreichen. Ich tue doch alles, was verlangt wird. Aber ist das Liebe? Und dann der zweite Teil. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Als ob das so einfach wäre. Wer ist damit gemeint? Sind es die Menschen um mich herum? Wer ist mein Nächster? Sind es die Menschen aus meiner Familie? Ja, das schaffe ich es vielleicht noch. Die Verwandtschaft? Klar, für die setzt man sich ein. Oder ist da vielleicht mein Nachbar gemeint? Aber hey, das kann ja wohl nicht ernst gemeint sein. Dieser Halsabschneider, der hat mich schon zweimal über den Tisch gezogen. Den soll ich lieben? Er versucht immer wieder, mich übers Ohr zu hauen. Wenn du dem den kleinen Finger reichst, dann bist du bis zum Oberarm mit drin. Wer ist mein Nächster? Und dann die Frage, kann ich ihn lieben? Reicht es aus, wenn ich die liebe, die zu mir gehören, oder muss ich nicht doch vielleicht eventuell andere auch lieben? Was ist mit den Fremden, die sich hier immer mehr ausbreiten? Als Flüchtlinge sind sie ins Land gekommen und jetzt erkenne ich bald meine eigene Kultur nicht mehr. Muss ich die auch lieben? Am Ende sogar die Römer, die Besatzungsmacht. Das wäre ja noch mal schöner. Oder die Schwachen, die Kranken. Soll ich wegen denen tatsächlich auf liebgewonnene Freiheiten verzichten? Ich muss am Ende noch mit einer Maske rumlaufen, damit sie sich nicht anstecken. Und liebe ich mich selbst? Naja, so oft tut man doch Dinge, die man eigentlich nicht möchte. Man tut sie, weil man den anderen gefallen möchte. Aber eigentlich überwindet man sich jedes Mal damit. Und auch diese Frage bricht aus ihm heraus. Wer ist mein Nächster? Wen muss ich lieben? Und dann erzählt Jesus diese Geschichte, unser heutiger Predigttext. In Lukas Kapitel 10, ab Vers 29 lese ich. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und er sah ihn, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte es ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich's dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu desgleichen. Jesus erzählt also von diesem Reisenden, der von Jerusalem nach Jericho unterwegs ist. Das sind 25 Kilometer, die es in sich haben. Zerklüftete, steiles Gelände und das Fehlen menschlicher Ansiedlung auf ca. 25 Kilometer zwischen Jerusalem und Jericho begünstigen solche Raubüberfälle. Für Räuber war diese Route auch deshalb lockend, weil dort viele Kaufleute und Leute mit dicken Geldbeuteln durchgezogen sind. Vielleicht war dieser Mensch ja, der da, von dem Jesus erzählt, wohlhabend. Jedenfalls zogen ihn die Räuber aus. Das heißt, sie nahmen ihm seine Kleider samt Gürtel, Geldtasche weg. Außerdem schlugen sie ihn. Vielleicht aus Enttäuschung, weil zu wenig Geld im Geldbeutel war. Oder aus Grausamkeit, weil er sich wehrte. Wir wissen nicht warum. Schließlich ließen sie ihn halbtot liegen. Die Sonne, der Durst und dem Verbluten ausgesetzt, würde er bald sterben. Ausgerechnet um diese Zeit trifft ein Priester ein. Er hätte darin Gottes Fügung sehen können. Mehr noch, ein Fingerzeig Gottes, dass er hier helfen muss. Aber warum hilft er nicht? Er sieht ihn doch. Statt zu helfen, weicht er aus. Er geht auf der anderen Seite des Weges an ihm vorüber. Mit anderen Worten, er macht einen Bogen um ihn herum. Nun, bevor wir diesen Priester verurteilen, muss man anerkennen, dass es auch einige Gründe dafür gibt, dass er sich so verhalten hat. Wenn er von Jerusalem nach Jericho hinabzieht, hatte seine Dienstabteilung wohl soeben ihren Tempeldienst beendet. Es war Schichtwechsel. Er war müde. Etwa so wie einer, der spät abends von der Schicht heimkommt. Da kann man doch nicht mehr, da möchte man nur noch die Füße auf den Tisch legen. Ein anderer Grund für das Verhalten des Priesters könnte darin liegen, dass er befürchtet, der Überfallene ist schon tot oder so gut wie tot oder könnten in seinen Armen sterben, in seinen Händen. Und er würde sich dann als Priester verunreinigen. Als Priester darf er sich aber nur an den allernächsten Blutsverwandten verunreinigen. Ein dritter Grund könnte sein, dass er befürchtet hat, dass die Räuber noch irgendwo in der Nähe sind und er dann, wenn er dem Überfallenen hier hilft, eventuell selber drunter kommt. Oder glaubt er einfach, jede Hilfe ist vergebens, sowieso vergebens? Genug. Es gibt jedenfalls genug Gründe, die man hier irgendwie mit anführen könnte. Ausreden. Aber es fällt auf, dass Jesus über diese Gründe schweigt. Er sieht diese Situation vom Ergebnis her, vom Ausgang her. Und die Bilanz der Begegnung mit dem Priester heißt, er ging an ihm vorüber. Ebenso machte es der Levit, heißt es in Vers 32. Also die frommen Leute haben eigentlich versagt. Und jetzt müssen wir die Frage stellen, und wir und ich, sehen wir die Nöte überhaupt noch der anderen Menschen um uns herum, die Ängste? Heute sind sie vielleicht nicht unbedingt so offensichtlich, dass da jemand verwundet am Straßenrand liegt. Aber vielleicht sind es die Nöte, die Angst vor Arbeitslosigkeit, die Not, dass man nicht mehr zu den Kindern durchdringt und man das eigene Versagen sieht und man vor einem Scherbenhaufen steht. die Angst vor den Kollegen, die einen mobben? Sind wir besser? Und wir sollten vorsichtig sein mit unserem Urteil, denn es ist doch keiner da, der mit dem Finger auf andere zeigt, wo nicht drei Finger auf einen selbst zurückzeigen. Der dritte, der an dieser Unglücksstelle eintrifft, ist ein Samariter. Ein Samaritaner wird auch übersetzt. Also einer aus dem verhassten Samaria. Waren Priester und Leviten hochgeachtet in der jüdischen Gesellschaft? So traf auf die Samaritaner das Gegenteil zu. Sie waren verachtet. Seit den Tagen Nehemias und Sirachs waren sie verhasst sogar. Die Samaritaner stellten seit ungefähr 700 vor Christus ein israelisch-mesopotamisch-syrisches Mischvolk dar. Sie bauten einen eigenen Tempel auf dem Garizim, den der jüdische König Johannes Hyrkanos 128 vor Christus zerstörte. Sie waren verhasst bei den Juden. Aber die Samaritaner hassten ihrerseits die Juden und griffen gelegentlich die Pilger an, die nach Jerusalem zogen. Und trotzdem stellt Jesus so einen Samariter als leuchtendes Beispiel heraus. Dieser Samariter war unterwegs, ebenso wie die Juden gelegentlich durch Samarien zogen, so zogen auch die Samaritaner gelegentlich durch Juda und vor allem Geschäftsleute. Vermutlich war dieser auch ein Geschäftsmann. Wenn irgendjemand einen Grund gehabt hätte, den unter die Räubergefallenen liegen zu lassen, dann wäre es dieser gewesen. Da er nach dem Gesetz lediglich seine Volksgenossen als Nächste lieben musste, so konnte ihm doch dieser Jude egal sein. Doch dieser handelt ganz anders. Er kam zu ihm und sah ihn und erbarmte sich. Der erste Punkt, er hat hingeschaut, er hat sich nicht abgewendet, wie die anderen beiden, und ist zu ihm gegangen. Er trat zu ihm. Der zweite Punkt, er goss Öl und Wein auf seine Wunden. Öl nahm man damals zur Schmerzlinderung und Wein zur Desinfektion. Vermutlich führte der Samariter als Kaufmann Öl und Wein mit sich, um sie zu verkaufen, denn Samarien war das Land der Oliven und Weinberge. Und der dritte Punkt, er verband seine Wunden. Dazu benutzte man Tücher, die man von irgendwelchen Stoffen abriss. Und der vierte, er setzte ihn auf sein eigenes Reittier. Da dieser Überfallene nicht mehr gehen konnte, hat er ihn draufgesetzt und musste selber laufen. Das war unangenehm. Er brachte ihn in eine Herberge, vermutlich in Jericho. Es scheint die übliche Unterkunft, es war das Stammhotel von diesem Kaufmann, und sorgte für ihn. Also, er hat sich nicht das jetzt irgendwie abgehakt und gesagt, so, ab jetzt habe ich nichts mehr damit zu tun. Nein, er geht sogar noch einen Schritt weiter. Am nächsten Tag nimmt er 2 Denare, das sind 2 Tagesgehälter. Also überlegt mal euren Zahltag, ja, 2 Tageslöhne, legt er dem Hotelier hin und sagt, sorge für ihn. Wenn es nicht reicht, ich komme wieder und dann zahle ich den Rest. Ziehen wir mal Bilanz. Mehr als dieser Samariter getan hat, kann man eigentlich nicht tun. So, jetzt bringt Jesus diese Sache mit seinem Gesprächspartner, mit diesem Gelehrten auf den Punkt. Wer von den dreien glaubst du, war diesem Verletzten der Nächste? Wer hat sich in diesen Verletzten hineinversetzt? Wer hat ihn angeblickt? Der Gesetzeskundige hat den Sachverhalt tadellos begriffen, könnte man sagen. Er antwortet, der die Barmherzigkeit an ihm erwiesen hat. Und jetzt sagt Jesus, geh hin und tu genauso. Handle du ebenso. Und dieses Du ist im Urtext, habe ich mir sagen lassen, praktisch fett unterstrichen. Ja, jetzt bist du an der Reihe. Soweit dieses Gleichnis. Und jetzt bleibt die Frage, hat sich der Samariter jetzt den Himmel verdient? Es geht bei der ursprünglichen Frage um das ewige Leben. Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben erorbe? Hat Jesus jetzt gesagt, nehm die Arschbacken zusammen, handle, sei barmherzig? Ich denke, da würden wir das missverstehen. Denn zuallererst erzählt Jesus hier nicht von einem Samariter, sondern zuallererst erzählt er von sich selbst. Wenn wir in die Bibel schauen, ins Neue Testament, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist, er hat die Kranken, er hat sich nicht abgewendet von den Kranken, er hat sich ihnen zugewendet, er hat sie geheilt. Er hat die Verachteten angenommen, sich ihnen zugewendet. Der Zachäus, der auf den Baum geklettert ist, weil ihn die anderen ausgegrenzt haben. Die Sünderin hat er nicht verurteilt, sondern er kann vergeben. Schauen wir unser Leben an. Dann merken wir an vielen Stellen, und da fängt es im engsten Familienkreis schon an, sind wir unbarmherzig. Wir haben vorhin diese Punkte gehört. Freut euch. Ja, wo ist diese Freude? Hatte Nietzsche nicht recht, wenn er sagt, die Christen müssten viel freudiger aussehen? Wir jammern, wir streiten, das können wir. Aber dass wir auch innerhalb unserer Kreise uns barmherzig gegenüber begegnen, mit der Schuld der anderen vielleicht barmherzig umgehen können. Und da merken wir, wir sind mit unserem Latein ganz schnell am Ende. Es geht Jesus nicht darum, dass er sagt, reiß dich zusammen, streng dich an, sei ein Held. Nein, darum geht's nicht, sondern lass dich von mir verändern. Denn Paulus schreibt im Römerbrief, wir wissen das, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und wir können uns noch so anstrengen, wie wir wollen, wir können nichts Gutes tun. Betonung liegt auf nichts. Wir können aus unserer Kraft nichts tun. Wenn uns Gott nicht dahin verwandelt, wenn er uns nicht entgegenkommt, und jetzt sehen wir diesen Jesus, jetzt sehen wir diesen barmherzigen Samariter, wie er auf dieser Welt gegangen ist, wie er sich uns zuwendet, wie er für uns ans Kreuz geht und sagt, jetzt kannst du deine Vergangenheit vergessen, all dein Versagen. Er wendet sich diesem Petrus zu, aus seinem engsten Kreis, der ihn verraten hat, und gibt ihm eine Aufgabe. Er nimmt ihn an. Petrus musste sich nichts verdienen damit, sondern die Liebe Jesu, die entfachte in Petrus diese Liebe zu Jesus, diese Liebe zu Gott. Weil das war der Punkt, den dieser Gesetzesgelehrte ausgeklammert hat. Die Liebe zu Gott. Wie kann diese Liebe in uns entstehen? Nur dadurch, dass Gott zuerst seine Liebe in uns hineinkippt. Als Beweis dafür haben wir das Kreuz, Ostern. Und wie Jesus mit seinen Jüngern, den Versagern, umgeht. Wie er sie einspannt, wie er sie beauftragt. Und genauso sind auch wir mit all unseren Fehlern angenommen bei Jesus. Er möchte unsere Vergangenheit tilgen. Er möchte uns beauftragen. Und er verändert uns, dass diese Liebe zu den Menschen in uns entsteht. Die Liebe zu Gott geht zunächst in die andere Richtung. Da ist zunächst die Liebe Gottes zu uns Menschen. Und diese Liebe kann uns verändern. Und wenn wir diese Last, die uns bedrückt, unser schlechtes Gewissen ablegen können, dann haben wir Grund, Freude zu strahlen. Wenn wir wissen, Jesus hat mein Leben unter Kontrolle, egal was kommt, egal ob eine Pandemie kommt, egal auch in der Arbeitslosigkeit, egal wo ich auch in meinen Beziehungen stehe, die ich kaputt gemacht habe zu den anderen Menschen. Jesus gibt mir einen Neuanfang. Ich darf durch ihn einen Neuanfang wagen. Wenn es uns also an Liebe mangelt, dann ist da nicht die Anstrengung gefragt. Liebe können wir nicht erzwingen, sondern Liebe wird in uns hineingegossen. Dann lasst uns auf die Knie gehen und um ein neues Herz bitten. Wie David, es war kein Waisenknabe, er hatte einen Ehebruch und einen Mord auf dem Gewissen und er geht im Psalm 51 auf die Knie. Und das möchte ich mit Ihnen jetzt zusammen beten, dieses Gebet zum Schluss. Wir beten. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Tröste mich mit deiner Hilfe und mit einem freudigen Geist. Rüste mich aus. Amen.